Liebe Gemeinde, in einem Buch über die einzelnen Sonntage des Kirchenjahres fand ich für diesen 21. Sonntag nach Trinitatis die Überschrift Kampfhandlungen. Und als ersten Satz zur Erläuterung, Zitat, das Leben im Glauben verläuft nicht friedlich und gemütlich, vielmehr ist man dauernd in Kampfhandlungen verwickelt. Und wenn Sie auf den Text geachtet haben, der eben den Chor gesungen hat, dann werden Sie vielleicht auch erstaunt gewesen sein, wie viel da vom Kampf und Sieg die Rede war. Das klingt auf den ersten Blick befremdlich, zumindest ungewöhnlich. Aber in der Tat, die biblischen Texte dieses Sonntags beleuchten ein Thema des christlichen Glaubens, das leicht übersehen bzw. auch gerne verdrängt wird. Eben das Thema des Kämpfens. Wer ernsthaft an Gott glaubt, muss gelegentlich kämpfen, beziehungsweise mit oder gegen sich selbst, manchmal auch mit Gott, manchmal gegen widrige Zustände und Mächte, manchmal gegen Gewalt, gegen Bösartigkeit, was auch immer. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem, heißt es im Wochenspruch, den ich vorhin vorgetragen habe. Und wer das schon mal versucht hat, weiß, wie viel Kraft das kosten kann und wie viel Kämpfe man dabei mit sich selbst und anderen auszufechten hat. Die Epistel dieses Sonntags spricht sogar von der Waffenrüstung Gottes, die wir nötig haben, um, wie es im Epheserbrief heißt, gegen die listigen Anschläge des Teufels und die Mächte der Finsternis bestehen und gegen sie Widerstand leisten zu können. Und dann schließlich das Evangelium, das Herr Spratte eben vorgetragen hat. Es mutet uns die Feindesliebe zu, sozusagen die nochmalige Verschärfung der Nächstenliebe. Geht es ja zunächst darum, das Auge um Auge, Zahn um Zahn Prinzip der Vergeltung durch Nächstenliebe zu überwinden, so wird auch dieses noch einmal überboten durch das Gebot der Feindesliebe. Und wer diese Ethik leben und befolgen will, der braucht dafür Kraft und innere Stärke. Denn Nächsten- oder gar Feindesliebe gibt es nicht zum Nulltarif und es gibt sie auch nicht im Modus der Bequemlichkeit. In Konflikten, wo sie gefordert sind, kommt man dann ohne Kämpfen nicht aus. Zunächst im Kampf mit sich selbst, gegen die eigene Trägheit vielleicht, die Angst, die unangenehmen Folgen, was auch immer. Denn der Kampf mit all den Argumenten, die gegen die Nächsten oder gar Feindesliebe sprechen und vieles andere mehr. Die Kampfhandlungen, um die es hier an diesem 21. Sonntag nach Trinitatis geht, sind nun Gott sei Dank nicht militärischer Art und auf die Vernichtung des Gegners gerichtet, sondern sie sind geistlicher Art. Getragen vom Vertrauen in Gottes Wirken, und gerichtet auf das Stiften von Frieden in gefährlichen Konfliktlagen. Und eben solche gefährlichen Konfliktlagen sind der Hintergrund des heutigen Predigttextes. Es ist der Brief des Propheten Jeremia an die jüdische Exilgemeinde damals in Babylon. Kurz zum Kontext der Situation. Israel hatte den Krieg gegen die Babylonier verloren. Die Oberschicht war deportiert worden und musste sich im fremden Babylon nun zurechtfinden. Die babylonische Gefangenschaft war für die Menschen damals eine Katastrophe, und zwar in religiöser Hinsicht wie auch in politischer Hinsicht. In religiöser Hinsicht war sie eine Katastrophe, weil die Menschen ihren Tempel nicht aufsuchen konnten, sozusagen dem Ort Gottes und den Ort der Gottesverehrung. Dieser Verlust des religiösen Zentrums führte dazu, dass sich ein tiefer Gotteszweifel in die Gedanken und Herzen der Menschen eingeschlichen hat. Die Frage, waren die babylonischen Götter vielleicht eben doch stärker als Jahwe, der sein Volk einmal aus Ägypten befreit hatte? Hatten sie also am Ende auf einen falschen Gott gesetzt? Das politische Problem damals bestand für die Menschen darin, dass es in der Gemeinde zwei Richtungen gab, wie denn mit dieser Niederlage umzugehen sei. Die einen spielten mit dem Gedanken zu kämpfen, in den Aufstand zu gehen und sich selbst mit Gewalt aus der Gefangenschaft zu befreien, was angesichts der realen Machtverhältnisse damals wahrscheinlich einem Selbstmord gleichgekommen wäre. Befeuert das Ganze durch falsche Propheten, die das baldige Ende des Exils begründeten. Auf der anderen Seite waren diejenigen, die sich aufgegeben und die resigniert haben, die verzweifelt waren und ohne Orientierung, wie es jetzt weitergehen könnte. Und zwischen beiden Lagern irrlichtern falsche Propheten und Wahrsager mit ihren zweifelhaften Botschaften und Visionen. In dieser Gemengelage versucht Jeremia, die Stimme Gottes in Form eines Briefes an die Exilierten zu Gehör zu bringen. Es ist ein sehr langer Text, ich trage deshalb nur einen Teil davon vor. Dies sind die Worte des Briefes, den der Prophet Jeremia von Jerusalem sandte an den Rest der Ältesten, die weggeführt waren, an die Priester und Propheten und an das ganze Volk, das Nebukadnezar von Jerusalem nach Babel weggeführt hatte. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, zu allen Weggefährten, die ich von Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen. Baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter, nehmt für eure Söhne Frauen und gebt eure Töchter Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären. Mehret euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn. Denn wenn ihr es wohl geht, so geht's auch euch wohl. Denn so spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, lasst euch durch die Propheten, die bei euch sind, und durch die Wahrsager nicht betrügen, und hört nicht auf die Träume, die sie träumen, denn sie weissagen euch Lüge in meinem Namen, und ich habe sie nicht gesandt, spricht der Herr. Denn so spricht der Herr, wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Das war nur ein Teil des Predigtextes, liebe Gemeinde. Es sind vier Aufforderungen, die in diesen Konflikten der Exilgemeinde für Befriedung sorgen sollen. Das erste ist, die Gemeinde soll sich dem konkreten und alltäglichen Leben zuwenden. Sie soll sich abfinden mit dem Gegebenen, Häuser bauen, heiraten und Kinder kriegen und sehen, dass die Gemeinde nicht kleiner wird. Das zweite, die Gemeinde soll beten für die Siegermacht, denn so die Begründung, geht es ihr, also der Siegermacht, wohl, so wird es auch euch, den Deportierten, wohlgehen. Wahrscheinlich für die Deportierten die stärkste Zumutung. Das dritte, die Gemeinde soll nicht auf falsche Propheten hören und irgendwelchen Träumen nachhängen. Sie jedenfalls geben nicht den Willen Gottes wieder, sondern führen weiter in die Katastrophe. Und schließlich das vierte, denen, die am liebsten gleich losschlagen möchten und die Befreiung selbst herbeiführen wollen, wird gesagt, dass Gott es ist, der ihnen Frieden bringen und ihre Zukunft sichern wird. Dass dies aber eben noch dauert, bis die 70 Jahre Exilzeit zu Ende sind. Worum es in all diesen Aufforderungen geht, ist, der Zukunft Gottes zu vertrauen, den Glauben daran nicht zu verlieren und aufzugeben. Erwartungsfrohe Geduld. Erwartungsfrohe Geduld ist gefordert, heißt es in einem Kommentar zu dieser Stelle. Nicht die Kraftlosigkeit der Verzweiflung, noch der Selbstmord aus Dummheit, sondern das starke Vertrauen in das Wirken Gottes. Aber eben dieses Vertrauen setzt voraus, dass man sich selbst ein Stück aus der Hand gibt, sich quasi loslässt und in die Hände Gottes begibt. Für die einen bedeutet das, auf gewaltsame Befreiungsversuche zu verzichten. Nicht der Kampf mit Waffen ist für sie angesagt, sondern der Kampf gegen ihre Ungeduld und gegen ihre vielleicht heimliche Rachsucht. Und für die anderen bedeutet es, sie müssen gegen ihre Resignation ankämpfen, sich nicht aufgeben und gefühlter Ohnmacht hingeben, sondern aktiv werden. Das Notwendige und Vernünftige tun, sich dem Hier und Jetzt zuwenden und den Platz anzunehmen, auf den sie jetzt gestellt sind. Und dabei sogar noch das Wohl aller, sogar das der Siegermacht eingeschlossen, anstreben. Das sind die Zumutungen des Glaubens und des Vertrauens in das Wirken Gottes, mit denen die Menschen damals innerlich und auch äußerlich zu kämpfen hatten. Wie schon gesagt, die Nächstenliebe und die Feindesliebe, sie sind eben nicht im Modus des Bequemen zu haben. Und auch nicht die Aufforderung, suchet der Stadt Bestes und betet für sie zum Herrn, denn wenn es ihr wohl geht, so geht es auch euch wohl. Liebe Gemeinde, ich mache jetzt gedanklich einen Sprung und frage, was heißt das heute eigentlich, 2020, der Stadt Bestes? Was ist das eigentlich, der Stadt Bestes? Und darüber gehen die Meinungen in unserer Gesellschaft heftig auseinander. In einer pluralistischen Gesellschaft ist das kein Wunder. Ob es das Thema Migration ist oder Klimaschutz, ob es Wohlstand ist oder Verzicht, oder eben jetzt die Debatten um Maßnahmen in der Pandemie. Es ist nicht eindeutig zu sagen, was jetzt der Stadt Bestes ist. Wer ist vorrangig zu schützen und zu welchem Preis? Und wie ist die Balance zu halten zwischen staatlichen Schutz bzw. Zwangsmaßnahmen und freiheitlichen Grundrechten? Ja, und schließlich, wer definiert dann eigentlich, was das Wohl aller ist und sein soll? In dieser verwirrenden Vielfalt von Fragen ist es schwer, sich überhaupt orientieren zu können. Im Text heißt es, suchet der Stadt Bestes. Dieses Suchen findet gerade statt und mehr scheint im Moment auch nicht möglich zu sein. Es gibt weder letzte Sicherheiten noch eindeutige Lösungen. Vielen macht das Angst. Diese Erfahrung, da gibt es eine Bedrohung, die wir bisher nicht in den Griff bekommen. Wir werden sozusagen auf uns selbst geworfen und zur Eigenverantwortung verpflichtet. Aber selbst das Verständnis von Eigenverantwortung ist strittig. Die einen, ich glaube die Mehrheit noch in unserem Land, verstehen darunter die Maßnahmen, die sinnvollerweise vom Staat jetzt gefordert und nun in Eigenverantwortung umgesetzt werden müssen. Die Mündigkeit des Bürgers besteht in diesem Fall darin, sich die Vorgaben des Staates aus Einsicht zu eigen zu machen. Aber dem steht entgegen ein anderes Verständnis von Eigenverantwortung, das sich gerade nicht beschränken lassen will, sondern auf freier Selbstentfaltung besteht. Mündiger Bürger heißt hier, ich bestimme und bin mir selbst das Kriterium. Ich will mich in meiner Freiheit nicht einschränken lassen. Unter der Überschrift Die Aerosole der Freiheitsapostel kommentierte die FAZ vor wenigen Tagen, ich zitiere, die Selbstgenügsamkeit bietet in unübersichtlichen Lagen wie der Corona-Pandemie einen bequemen Ausweg. Man pickt sich heraus, was einem ohne Rücksicht auf andere selbst am besten dient. Man spricht von Grundrechten, meint aber Selbstermächtigung ohne Bereitschaft zum Verzicht. Die Folge solcher Handlung ist, dass alle Maßnahmen mit einem grundsätzlichen Zweifel überzogen werden. Sind Masken wirklich notwendig, schützen sie doch nur bedingt? Ist es mir wirklich zuzumuten, auf eine Reise zu verzichten? Wird es Schülern nicht doch zu kalt, wenn gelüftet wird? Suche der Stadt Bestes. Aber was ist das? Und was bedeutet das für Christen und für uns als Kirche? Wir sind jedenfalls nicht die besseren Fachleute für Corona-Maßnahmen, die jetzt ergriffen werden sollen. Wohl aber sollte man uns abnehmen, dass wir noch aus einem anderen Grundvertrauen schöpfen, als nur aus dem in Wissenschaft und Fortschritt der Medizin. So wichtig sie sind und so gut es ist, dass wir sie haben, sie sind eben doch nicht alles. Sie können das Vertrauen in das Wirken Gottes eben nicht ersetzen. Ich zum Beispiel, ich vertraue darauf, dass die Corona-Krise nicht 70 Jahre dauert wie das babylonische Exil, sondern dass Gott uns schon früher aus dieser Corona-Gefangenschaft herausführt, durch welche technischen und medizinischen Errungenschaften auch immer. Und ich vertraue auch darauf, dass in all dem, was jetzt an Maßnahmen versucht wird, auch Gott noch auf seine ganz eigene Weise wirksam ist. Und dass auch jetzt noch seine Zusage gilt: Ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Wann das Ende sein wird, wir wissen es nicht, man wird es sehen. Aber bis dahin gilt es, diese Situation anzunehmen, zu lernen, konstruktiv mit ihr und in ihr zu leben. Eben im Sinne von, suchet der Stadt Bestes, baut Häuser, pflanzt Gärten und so weiter. Und folgt man dem Text von Jeremia, dann gehört auch das Gebet dazu. Betet für sie zum Herrn, denn wenn es ihr wohl geht, geht es auch euch wohl. Auch das ist eine noch gültige und ernstzunehmende Empfehlung. Mir fällt allerdings auf, dass in den öffentlichen Stellungnahmen der Kirchen zur Corona-Krise an diesem Punkt ein auffälliges Schweigen herrscht. Das Gebet scheint hier nicht mehr notwendig oder empfehlenswert zu sein. Wie kommt das? Viele Kirchenleitungen haben zum ersten Lockdown im März sehr schnell erklärt, Gott habe mit der Pandemie nichts zu tun. Es verbiete sich geradezu, das Virus als Strafe oder als Prüfung Gottes zu interpretieren. Dank der neuzeitlichen Religionskritik habe man sich vom Bild eines strafenden Gottes längst befreit. Das mag so sein. Dennoch bleibt der Glaube an die Allmacht Gottes. Denkt man die theologische Deutung konsequent zu Ende, dass Gott mit der Pandemie nichts zu tun hat, dann in der Tat ist das Beten zu ihm in dieser Sache auch überflüssig. Dennoch kommt bei vielen Fragen und bei vielen Gemeindegliedern die Frage nicht zur Ruhe. Bringt sich Gott vielleicht doch auf diese Weise in Erinnerung unserer Sprache, die wir allerdings erst noch verstehen müssen? Die Kernfrage der Theologie und des Glaubens ist: Glauben wir noch, dass Gott in der Geschichte und in den Ereignissen unseres Lebens handelt und wirksam ist? Oder haben wir uns davon verabschiedet? Wenn ja, dann brauchen wir die Hände zum Gebet nicht mehr zu falten, sondern sind die alleinigen Regisseure unseres Lebens, was ohnehin der Zug der Zeit ist, die Hochschätzung menschlicher Eigenmächtigkeit. Folgt man allerdings dem Predigttext, hat diese Haltung, als sie an deutliche Grenzen stößt, bei den einen die Verzweiflung und Lethargie zur Folge und bei anderen hat sie zu drängender Ungeduld und selbstmörderischen Freiheitsfantasien geführt. Um beides zu vermeiden, erinnert Jeremia an das Vertrauen in Gottes Wirken und rät zu erwartungsfroher Geduld. Erwartungsfrohe Geduld. Und ohne sie wird es auch heute und in Zukunft eben nicht gehen. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.